Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Folge setzen wir unseren Dreierpack Weltraum auf der Erde fort. Diesmal haben wir eine Folge Marc Brandes Raumkadett dabei, und zwar die Folge 2 Verloren im All. Hallo Marc, du hast dir die Folge ja ausgesucht. Kannst du uns ein bisschen was zu dieser Serie erzählen?
Hallo Heike, aus meiner Kindheit kannte ich Marc Brandes die Buchserie. Die gab es in meiner Bücherei. Ich sehe noch ungefähr das Bild vor mir, war relativ nah am Boden. Eine Reihe von, wenn ich mich recht erinnere, blauen Büchern. Und die fallen einem natürlich dann sofort auf, wenn man so durch die Bücherei spaziert. Ich habe die damals auch alle gelesen. Und es war eine der drei Science-Fiction-Serien, die ich als Kind verschlungen habe. Dazu kam dann noch Commander Perkins und später dann die Silberbände von Perry Rhodan. Hörspiele von Marc Brandes kannte ich jetzt nicht. Es gibt ja die Originalserie, die auf den Büchern basiert. Es gibt etwa 30 Bücher. Und das, was wir heute besprechen, ist ja eine sogenannte Prequel-Serie. 12 Folgen, die erschienen sind, als sich die Haupthörspielserie 2015 ihrem Ende zuneigte. Ich habe die Serie aktiv gesucht, beziehungsweise ich habe in den letzten Jahren mal aktiv danach gesucht, welche Serien es denn aus den 80ern gab, die ich noch nicht kannte von damals. Da bin ich wieder auf Marc Brandes gestoßen und mit ein bisschen weiterer Recherche dann irgendwann auch die Raumkadett-Serie. Und der Titel hat mir schon gefallen, denn Raumkadett klingt so ein bisschen nach Ausbildung an einer Raumakademie und das hat mich damals auch schon fasziniert. Ich muss allerdings sagen, die Serie ändert ein bisschen ihre Charakteristik. Die Folgen 2 und 3 sind genau das, was ich mir vorgestellt habe. Es findet die Ausbildung an der Raumakademie statt. Folge 1 ist ein paar Jahre vorne dran und beschreibt, wie Marc überhaupt zur Raumfahrt gekommen ist. Aber ab Folge 4 wird es in meinen Augen eher eine Kriegsverschwörungsroboter-Serie. Gehört wohl alles noch zur Ausbildung, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber die Folge, die wir heute besprechen, die findet an der Raumakademie statt, an der neu gegründeten Akademie der Vega, der Venus-Erde-Gesellschaft für Astronautik, und behandelt ja den ersten Jahrgang, der mit einer neuartigen Lehrmethode auf die Arbeit im All vorbereitet werden soll.
Die Folge ist 2014 erschienen. Das Hörspiel geht ungefähr 57 Minuten und die erzählte Zeit ist etwas mehr als ein Tag. Das Titelbild finde ich jetzt relativ nichtssagend. Man sieht im Vordergrund eine weibliche Person von hinten, etwas weiter entfernt eine männliche Person im Gegenlicht. Also erkennbar sind beide nicht wirklich. Und das Ganze ist in einem, ich würde es mal Frachtraum nennen. Es sieht aus, wie ich mir so das Innere eines Militärtransporters vorstelle, mit metallenen Wänden und einem Gitterlauffrost auf dem Boden. So als ob ein Licht in die offene Transportklappe hineinstrahlen würde. Im Klappentext wird, wie du ja schon gesagt hast, angedeutet, dass die neue Kadettengeneration mit fortschrittlichen Lehrmethoden ausgebildet wird und sofort die praktische Ausbildung startet und das Abenteuer beginnt früher, als alle gedacht haben. Das beschreibt so ungefähr, was bis Szene 3 in dieser Folge passiert. Wie ich ja in einem anderen Podcast schon erwähnt habe, war Astronauten, Raumfahrt und dieser ganze Kram in der Kindheit nicht unbedingt in meinem Aufmerksamkeitsfokus, sodass ich von Marc Brandes überhaupt keine Ahnung hatte. Ich habe also für diesen Podcast sozusagen ein Experiment gemacht, mir diese Folge ohne Kenntnis irgendwelcher Rahmenbedingungen von Marc Brandes oder Marc Brandes Raumkadett oder diesem ganzen Setting einfach aufmerksam die Folge angehört und kann deshalb ausnahmsweise auch mal Ersthörer-Eindrücke schildern, was bei allen anderen Podcasts, die wir bisher besprochen haben, ja nicht möglich ist, weil das Ersthören ja da schon Jahrzehnte zurückliegt.
Die Geschichte startet mit Marc Brandes, der in dieser Szene etwa 16 Jahre alt ist. Er kommt an einem, ja, man könnte sagen, Bauernhof an mit langgestreckten Hangars oder Schuppen und wundert sich, denn dort soll eigentlich die Astronautenschule der Vega sein. Er trifft einen Gärtner und fragt ihn, ob er denn wüsste, wo die richtige Straße wäre. Denn hier, das kann ja wohl nicht richtig sein. Aber der Bern erklärt ihm, hätte schon alles eine Ordnung. Er könne ihm den Eingang zeigen. Marc geht also hinein, wird begrüßt von einer Militärangehörigen und erhält einen Umschlag. Dann geht er in den Akademiesaal und der ist schon voll. Es sitzen, wie wir später erfahren, noch etwa 1,5 Dutzend andere Kadetten da. Alle starren in etwa blicklos ins Leere. Und der einzige freie Platz ist neben einem jungen Mann namens Alec. Mark setzt sich hin und erfährt, in dem Umschlag ist ein Holoprojektor. Er soll sich das Gerät ins Ohr stecken und dann gäbe es ein Hologramm, was nur er sehen und hören kann.
Die erste Begegnung mit Alec ist mir da beim ersten Hören schon aufgefallen. Mark Brandis fragt nämlich, ist der Stuhl hier noch frei? Und Alec antwortet, nein, da liegt meine Tasche drauf, das siehst du doch. Das illustriert, dass Alec es anscheinend immer ganz genau nimmt, was allerdings dann auch nicht so ganz konsequent durchgezogen wird. Denn Mark sagt, ja, aber wo soll ich mich denn sonst hinsetzen? Worauf Alec antwortet, ja, ich könnte die Tasche natürlich runternehmen, aber du hast gefragt, ob da noch Platz ist und nicht, ob du dich da hinsetzen kannst. Woraufhin Mark fragt, ja, darf ich mich denn da hinsetzen? Und Alec sagt, ja, klar. Wo ich erwartet hätte, dazu müsste ich erstmal meine Tasche wegnehmen, aber das kann ich machen, wenn du mich danach fragst oder so. Auf jeden Fall war mein Eindruck nach dieser ersten Begegnung mit Alec, okay, das ist ein Charakter, bei dem man aufpassen muss, was man sagt. Und das hat mich so ein bisschen an die rationalen Charaktere aus Star Trek erinnert, so wie Mr. Spock oder Data. Ich war jedenfalls gespannt, ob sich diese Charaktereigenschaft bei Alec weiter durch die Folge durchziehen wird. Nachdem Mark jetzt also auf dem Stuhl Platz genommen hat, steckt er sich seinen Holo-Emitter ins Ohr und sieht sich die persönliche Nachricht von Direktor Narayan, dem Direktor der Vega, an, der erstmal ein bisschen pathetisches Geschwurbel von sich gibt und dann nochmal darauf hinweist, dass der erste Ausbildungsjahrgang der neuen Astronautenschule nach besonderen Lehrmethoden unterrichtet würde. Es ginge nicht darum, die Kameraden zu übertreffen. Jeder hätte immer persönliche Aufgaben und wie die Kadetten mit diesen Aufgaben zurechtkämen, würde den Lehrenden einen guten Hinweis geben, für welche Laufbahn sie denn geeignet sein könnten. Und der erste Auftrag, der auch geheim gehalten werden muss für Mark, ist nun, dass er Krisen erkennen soll und diese lösen, allerdings unter Wahrung der Hierarchien. Dieser Geheimhaltungsauftrag hat mich jetzt wiederum an eine andere Serie erinnert, nämlich an Geheimagent Lennet. Die Ausbildung des FND durchlaufen die angehenden Spione nämlich jeweils unter einer falschen Identität, was sie sofort darauf vorbereiten soll, dass sie immer auf der Hut sein müssen, sich nie verplappern dürfen und somit schon in der Ausbildung die Fähigkeiten entwickeln, die sie später in ihrem Berufsleben auch brauchen. Am Ende der Nachricht soll der Holo-Emitter zerstört werden. Die Anweisung lautet, Mark soll den Knopf aus dem Ohr nehmen, ihn zwischen den Fingern zerdrücken und die Krümel laufen dann selbstständig davon und führen sich dem Recycling zu.
Die Kadetten sind kaum eine Stunde in dem Ausbildungssaal, als schon militärischer Drill beginnt, denn es wird zur Abfahrt gerufen. Die Kadetten müssen sich auf 2 Transporter verteilen und das wird uns hier erzählt von dem erwachsenen Mark Brandis aus der Hauptserie, der hier in den ganzen Folgen immer den Erzähler spielt. Es beginnt eine lange Fahrt durch Europa, dauert 12 Stunden. Die Fenster werden abgedunkelt, damit keiner merkt, wo man hinkommt. Aber das ist schlussendlich gar nicht notwendig, denn als sie ankommen, erkennen sie, sie sind am Raumhafen von La Rochelle. Auch dort gehen sie in einen großen Hangar und dort stehen 2 Alphas. Es wird jetzt nicht genau beschrieben, was ein Alpha ist. Wir haben uns das so vorgestellt, dass das so eine Art Tornadojäger ist. Später ist die Rede davon, dass er mindestens 25 Meter lang ist. Wir hatten also nicht den Eindruck, dass es sich hier um senkrecht startende Raketen wie zum Beispiel die Apollo handelt, sondern eher um so eine Art Flugzeug. Auch hier sollen sich die Kadetten wieder verteilen. 10 kommen auf die eine Alpha, 10 auf die andere Alpha. Denn die Ausbildung bei der Vega beginnt nicht mit Theorie, sondern gleich am ersten Tag schon mit Praxis. Sie fliegen nämlich ins All. Es handelt sich um eine Wartungsmission. Sie sollen nämlich zu einer Raumstation fliegen, die am Lagrange-Punkt L2 parkt. Und wie wir es in letzter Zeit häufiger gemacht haben, haben wir sowas immer ganz gerne als Aufhänger genutzt, um detailliert zu recherchieren, worum handelt es sich denn dabei. Deswegen jetzt ein kleiner Exkurs über Lagrange-Punkte im Mehrkörperproblem. Lagrange-Punkte sind nun spezielle Punkte der Ruhe. Wenn man einen massereichen Körper hat, wie beispielsweise die Sonne, einen immer noch massereichen Körper, wie beispielsweise die Erde, die sich um die Sonne dreht, dann gibt es in diesem System spezielle Punkte, 5 an der Zahl, wo man einen ganz, ganz massearmen Körper, wie zum Beispiel hier die angesprochene Raumstation, so parken kann, dass man sehr wenig Energie braucht, sehr wenig Triebwerk, um die Position zu halten. Diese Lagrange-Punkte haben den großen Vorteil, dass das geometrische System stabil bleibt. Wenn man beispielsweise eine Linie zieht zwischen Sonne und Erde, dann befindet sich der Lagrange-Punkt L1 etwa 1,5 Millionen Kilometer vor der Erde auf dieser Linie. Und er dreht sich auch mit der Erde um die Sonne und braucht auch ein Jahr. Das heißt, man sieht diesen Lagrange-Punkt von der Erde immer. Nicht immer vom selben Punkt der Erde, die Erde dreht sich ja. Aber mit einer Reihe von beispielsweise Radioantennen könnte man, wenn dort eine Raumstation wäre, immer Kontakt halten. Das ist insofern ungewöhnlich, da wir ja von den Keplerschen Gesetzen her wissen, dass Körper, die sich näher an der Sonne befinden, sich auch schneller um die Sonne drehen müssen. Oder Körper, die sich weiter von der Sonne entfernt befinden als die Erde, sich langsamer um die Sonne bewegen. L2, zu denen Mark und seine Kadetten jetzt hinfliegen, der befindet sich jetzt auch auf dieser Linie Sonne-Erde, wenn man sie verlängert über die Erde hinaus, auch etwa 1,5 Millionen Kilometer. Er ist quasi im Schatten der Erde. Es gibt ein halbes Jahr vor, oder man kann auch sagen hinter der Erde, noch ein L3, also quasi auf der anderen Seite der Sonne. Der spielt aber keine große Rolle, denn da ist ja keine Funkverbindung hin möglich. Dazu gibt es noch L4 und L5. Die befinden sich etwa 60 Grad vor, also ungefähr 2 Monate, und 60 Grad hinter der Erde, ungefähr auf der Erdbahn. Die Lagrange-Punkte heißen Lagrange-Punkte, weil sie entdeckt wurden von einem französischen Mathematiker, der das im 18. Jahrhundert analytisch gelöst hat. Er hat Kräftegleichungen aufgestellt über die Gravitationskräfte und die Scheinkräfte, die in dem rotierenden System wirken, und hat einfach geschaut, wo finde ich denn Punkte, bei denen sich alle diese Kräfte aufheben. Er konnte es, wie gesagt, analytisch lösen mit einigen Vereinfachungen und Annahmen. Die Bahn ist zum Beispiel ein Kreis, und Keplers Gesetzen und kam so auf die schon angesprochenen Abstände. Ich habe das selbst hier auch mal probiert, allerdings nicht analytisch, sondern ich habe mir die Kraftgleichung genommen und habe sie numerisch gelöst mit Newtons Iterationsverfahren. Und das ist ja auch heutzutage mit riesiger Genauigkeit kein Problem mehr. Es dauert wenige Sekunden und dann hat man, wenn man die entsprechende Gleichung hat, den L1, L2 oder L3 gefunden. Was ich im Moment allerdings gerne mache, und das war eigentlich auch mein Hauptziel, wo ich noch nicht ganz hingekommen bin, ist, ich wollte weg von den Scheinkräften und wollte einfach versuchen, ob ich nicht alleine durch Newtons Gravitationsgesetz und einem Anfangsbahnimpuls Punkte finden kann, bei denen diese synchrone Drehung des Punktes um die Sonne mit der Erde sich bewahrheitet. Dass man also beispielsweise Erde, Sonne und eine Testmasse auf eine gerade Linie setzt und der Anfangsbahnimpuls der Erde ist tangential zur Kreisbahn, der Testmasse auch. Und der Betrag ist so, dass man ein Jahr braucht, also ein Erdenjahr, um einmal um die Sonne zu kommen. Und dann geht man einfach in kleinen Zeitschritten simulieren, wie wirken sich die Gravitationskräfte aller Körper untereinander denn aufeinander auf, wie verändert sich die Position, wie verändert sich die Richtung des Geschwindigkeitsvektors und der Betrag. Und da bin ich im Moment noch ein bisschen auf der Suche, wie klein die Zeitschritte sein müssen und wie hoch die Genauigkeit, damit ich wirklich eine schöne Kreisbahn der Testmasse kriege. Im Moment bin ich erst so weit, dass wenn ich am Lagrange-Punkt L2 starte, ich eine Bahn der Testmasse kriege, die um die Erdbahn meandert, aber zumindest synchron bleibt. Aber da werde ich noch einige Freizeit hin investieren, denn das macht wirklich Spaß.
Sind diese Lagrange-Punkte jetzt einfach nur eine mathematische Spielerei? Oder ein beliebtes Motiv für irgendwelche Science-Fiction-Settings? Nein, die werden tatsächlich auch heutzutage schon von der Astronomie genutzt. Und zwar ist der Lagrange-Punkt L1, der ja auf der Verbindungslinie Sonne-Erde zwischen diesen beiden Körpern liegt, ein besonders guter Punkt, um die Sonne zu beobachten. Im Gegensatz zu einer Umlaufbahn um die Erde, wo die Erde ja ständig im Weg wäre, um die Sonne zu beobachten, hat man von L1 sowohl freie Sicht auf die Sonne jederzeit, als auch, weil die Punkte ja synchron um die Sonne wandern, jederzeit Verbindung zur Erde, sodass in L1 verschiedene Sonnenbeobachtungsmissionen schon stattgefunden haben. L2, der von der Sonne aus gesehen hinter der Erde ist, bietet dagegen besonders gute Bedingungen, um das Weltall zu beobachten. Hier befinden wir uns ja permanent sozusagen im Schatten der Erde, sodass die Sonnenhintergrundstrahlung dort besonders gering ist und ich damit eine besonders gute Sicht in die Tiefe des Weltalls habe. Auch dort parken einige Raumstationen, beziehungsweise aktuell unter anderem das James-Webb-Teleskop. Für den Punkt L3 gibt es nun keine praktische Anwendung bisher. Die Tatsache, dass dieser L3 von der Erde aus nicht einzusehen ist, ist ein beliebter Punkt für irgendwelche Science-Fiction-Szenarien, dass dort irgendwelche geheimen Welten existieren könnten. Im Gegensatz zu L1 bis 3 sind die Lagrange-Punkte L4 und L5 nun geometrisch stabiler. Die Mathematik dahinter habe ich nicht wirklich verstanden. Das muss ich jetzt einfach mal so glauben, wie ich es gelesen habe. Und das bedeutet, dass an diesen Punkten auch natürliche Objekte vermutet werden. Und tatsächlich hat man vor nicht allzu langer Zeit in L4 zwei Asteroiden gefunden, die dort mehr oder weniger stabil mit der Erde um die Sonne wandern. Und zu L5 ist eine Mission geplant, die in der Zukunft eine Beobachtungsstation für die Sonne beherbergen soll. Lagrange-Punkte gibt es natürlich auch in anderen Systemen. So hat man zum Beispiel im System Erde-Mond in den Lagrange-Punkten L4 und L5 relativ stabile Staubwolken gefunden.
Was die Stabilität angeht, ich habe es so verstanden, dass die Lagrange-Punkte L1 bis L3 insofern ein bisschen instabil sind, denn es sind ja eigentlich nur Punkte. Aber Raumstationen oder irgendwelche Satelliten, die dort sind, sind ja ausgedehnte Körper. Das heißt, da gibt es irgendwie immer einen Teil, der ein bisschen näher an der Erde ist und ein bisschen näher an der Sonne. Die rotieren vielleicht auch umeinander. Und dass, wenn man es direkt an dem Punkt parken würde, würde auf lange Sicht doch das Gleichgewicht gestört werden und der Körper würde in irgendeine Richtung gehen. Das heißt, man muss da, wenn man an dem Punkt bleiben will, ein bisschen Triebwerksleistung aufbringen. Und bei L4 und L5 scheint es so zu sein, dass, wenn man in einer gewissen Richtung sich fortbewegt, wird man zum Lagrange-Punkt zurückgezogen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann parkt man mittlerweile auch nicht fest auf einem Punkt, sondern bewegt sich in einer ganz komplizierten Bahn um den Lagrange-Punkt und die soll wiederum stabiler sein. Aber das sind mathematische Details, da wollten wir auch gar nicht in die Tiefe recherchieren. Es gibt einen sehr interessanten Podcast, Sternengeschichten, der sich genau mit diesen Bahnen um den Lagrange-Punkt beschäftigt. Den verlinken wir. Zurück in der Handlung bekommen die Kadetten auch eine Aufgabe. Während dieser Wartungsmission, während des Fluges, müssen sie nämlich interaktive Energie-Materie-Experimente durchführen auf dem Hinweg. Und auf dem Rückweg sollen sie spezielle Kristalle untersuchen, die sie von der Station mitnehmen. Es wird nicht genau gesagt, was die Funktion der Kristalle sind, aber bei Kristalle, Untersuchung und Raumstation, da mussten wir sofort an die Dilithium-Kristalle aus dem Warp-Antrieb bei Star Trek denken, Energielieferanten. Dann beginnt die Einschiffung und Mark und Alec gehen auf die Alpha 8.
Mit Kim stößt jetzt noch eine neue Kadettin dazu. Sie erzählt, dass sie nicht bei der Einführung und der Fahrt in den Transportern dabei war, weil sie direkt aus Straßburg kommt. Damit ist nun die Besatzung der Alpha 8 komplett. Es handelt sich um insgesamt 10 Kadetten. Und Lieutenant Eckmann stellt sich vor als der Navigator und Wissenschaftler an Bord. Er ist der erste Kontakt für die Kadetten. Wenn sie irgendwelche Fragen hätten, sollten sie sich auf jeden Fall zunächst an ihn wenden und nicht mit allem möglichen Kinderkram sofort die Brücke belästigen. Für die Startphase müssen sich die Kadetten nun aufteilen. 5 sollen sich auf den Notsitzen anschnallen und 5 sollen sich in die Kajüten legen. Das hat uns jetzt ein bisschen gewundert, je nachdem, wie diese Schiffe starten, ob sie wirklich, wie wir uns das vorgestellt haben, wie Tornados waagerecht starten, dann finde ich die Position im Sitz wahrscheinlich gesünder, dass die gesamte Beschleunigung eben durch die Wirbelsäule aufgefangen wird, wenn ich in den Sitz gedrückt werde. Das wird, wenn ich auf dem Bett liege, dann vielleicht ein bisschen ungesund, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand gedrückt werde. Sollten diese Schiffe allerdings wie eine Rakete senkrecht starten, dann ist es natürlich umgekehrt. Dann könnte ich die Beschleunigung, wenn ich auf dem Bett liege, gut auffangen, während auf einem Sitz die Beschleunigung die Wirbelsäule wahrscheinlich stauchen würde. Und das kann nicht so wirklich gesund sein. Aber es scheint so, dass die Beschleunigungskräfte nicht so stark sind, dass es irgendwelche Schäden verursachen würde. Wie wir durch eine Nachfrage erfahren werden, nämlich die G-Kompensatoren, die diese Alphas wohl besitzen, erst nach der Hauptbeschleunigungsphase aktiviert.
Ich kannte die Serie ja auch nicht und ich habe beim ersten Mal hören dann auch mal bewusst auf diese Dinge geachtet. Mir war jetzt hier nicht ganz klar, was kompensiert werden soll. G-Kompensatoren klingt für mich wie bei Perry Rhodan der Andruckneutralisator. Und den würde ich natürlich anschalten, wenn ich beschleunige. Denn der würde dann verhindern, dass ich in den Sitz gepresst werde und, keine Ahnung, sterbe oder sowas. Weil die Kadetten haben ja meines Wissens noch kein richtiges Training, dass sie irgendwie an hohe G-Kräfte gewöhnt sind. Was vielleicht gemeint ist hier, ist eher ein Gravitationsgenerator. Das heißt, eine Maschine, die angeschaltet wird, wenn das Raumschiff sich im Weltraum befindet und eigentlich Schwerelosigkeit herrschen müsste, damit man sich in der Alpha 8 normal bewegen kann. Aber dann würde ich ihn, wie gesagt, eher G-Generator nennen. Das kommt jetzt hier nicht ganz raus.
Wie auch immer, die Vega wird schon darauf achten, dass ihre Astronauten hier körperlich keinen Schaden nehmen. Die Startphase. Es ertönt majestätische Musik und der erwachsene Mark Brandis als Erzähler schwärmt, dass es jetzt endlich losgeht. Endlich erfüllt sich sein Traum und er fliegt zu den Sternen. Nachdem eine unbekannte Zeit vergangen ist, wahrscheinlich nachdem die Startphase jetzt abgeschlossen ist, kommt Lieutenant Eckmann zurück. Und die fünf Kadetten, mit denen wir es in dieser Folge hauptsächlich zu tun haben werden, dürfen jetzt jeder eine Frage stellen, wahrscheinlich damit der Hörer mit ihren Stimmen vertraut gemacht wird. Wir erfahren, dass zu dieser Gruppe neben Mark, Alec und Kim noch eine Annika und ein Giorgio gehören. Lieutenant Eckmann gibt jetzt auch noch ein paar Daten über das Alpha-Preis. Es sei ein gutes Kurierschiff, das eine hohe Beschleunigungsfähigkeit hätte. In 24 Stunden kann es auf 200 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Im Kampf wäre es allerdings weniger geeignet, da es nur begrenzte Manövrierfähigkeiten hat. Des Weiteren erfahren wir, dass wir uns mittlerweile 400.000 Kilometer von der Erde entfernt befinden. Das sei grob ein Drittel der Reise und das bestätigt uns, dass wir uns wirklich auf dem Weg zu dem Lagrange-Punkt 2 in dem System Sonne-Erde befinden und nicht etwa in dem System Erde-Mond. Kim wirft nun noch etwas ängstlich ein, ob die Mission zu Lagrange 2 nicht etwas gefährlich sei. Schließlich hätten die Chinesen ja was dagegen, dass die Europäer diesen Punkt besetzen. Es scheint also auch in dieser Serie so zu sein, dass mindestens zwei gegnerische Blöcke noch auf der Erde existieren, die sich nicht besonders grün sind und sich möglicherweise bekämpfen. Lieutenant Eckmann beschwichtigt aber und sagt, im Moment sind die Chinesen nicht in der Lage, die Europäer an irgendwas zu hindern. Das klingt zwar arrogant, aber so ist es nun mal. Nachdem die Fragestunde jetzt beendet ist, soll es an die Arbeit gehen. Jeder der Kadetten erhält 10 Minuten Beobachtungszeit am EMS. Da soll er Datensätze ziehen, die er in der Folge dann analysieren und die Ergebnisse wieder in das Bordsystem einspeisen soll.
Die fünf sind jetzt im Einsatzraum an den Terminals. Wir erfahren, dass das EMS sozusagen ein langes Fernrohr ist, was ins All hinausschaut. Und die Kadetten sollen speziell nach Spuren von dunkler Energie suchen. Sie sollen die Datensätze manuell vorab auf Anomalien untersuchen und sie dann in das System einspeisen, denn das menschliche Auge sieht manchmal mehr als eine automatische Analyse. Annika hat ein Störfeld angemessen, aber das scheint im Moment niemanden so richtig zu interessieren, denn Alec und George streiten sich über irgendeine wissenschaftliche Aussage und das passiert in der Folge recht häufig, dass die beiden sich streiten. Dann kommt Commander Westhoff vorbei, er ist der Kapitän der Alpha 8, sagt ein paar Worte, verschwindet aber recht schnell wieder. Und Lieutenant Eckmann erklärt ihnen noch, man könne ihn immer rufen, wenn man dem System A8LT4 sagt. Allerdings nicht sprachlich, denn die Spracheingabe würde auch nicht so richtig funktionieren. Sie sollten probieren, das über die Terminals einzugeben und dann würde die Maschinenintelligenz des Schiffes versuchen, ihn zu kontaktieren. Dann geht auch Lieutenant Eckmann. Die fünf haben Hunger und wollen etwas essen. Mark hat das geheime Bordbuch illegalerweise gelesen und weiß, dass es einen Essensausgabeautomat vorne an der Brücke gibt. Sie wollen sich auf den Weg machen, allerdings, so weit kommt es nicht.
Es gibt nämlich ein plötzliches Gerumpel, Chaos bricht aus, es hat wahrscheinlich eine Kollision stattgefunden. Alarm ertönt, Druckabfall auf dem Hauptdeck, strukturelle Integrität gefährdet, Schotten werden geschlossen. Das heißt, das Schott nach vorne Richtung Brücke schließt sich, die Kadetten werden im hinteren Teil des Schiffes eingesperrt. Nur das Schott nach hinten Richtung Maschinenraum bleibt noch offen. Das Bordsystem reagiert nicht mehr. Lieutenant Eckmann meldet sich auch nicht auf den Ruf A8LT4. Die Kadetten müssen jetzt erstmal selbst mit der Situation zurechtkommen. Sie kommen zurück auf das Störfeld, das Annika vorhin gemessen hat. Das EMS war in irgendeinem komischen Modus, sodass man nicht wirklich sehen konnte, ob das ein Schiff ist. Aber die Charakteristik der Messung könnte das durchaus stützen. Die Hypothese ist jetzt, das sind die Chinesen, die das Schiff angegriffen haben. Der Grund bleibt unklar.
Beim ersten Hören habe ich mich da jetzt gefragt, wie das denn vor sich gegangen sein sollte. Haben die Alphas keine Ortungsgeräte, sodass die irgendwie einen Angreifer vorab feststellen können, gerade wenn er sie vielleicht rammt? Warum soll ein Schiff der Chinesen eine Alpha rammen? Dann ist es ja selber kaputt. Außerdem müsste das Schiff ja irgendwie auf dem Weg gewartet haben, hinter einem Asteroiden versteckt, dann hervorgesprungen. Die müssten auch längere Zeit gewartet haben oder gewusst haben, dass jetzt Alpha 8 und Alpha 9 dahin fliegen. Und die Vega hat doch mit Sicherheit auch Raumortungsgeräte, sodass die festgestellt hätten, wenn es ein anderes Raumschiff gäbe, was auch in diese Richtung fliegt, und hätten dann vielleicht die Alphas auch mal gewarnt. Das fand ich damals sehr auffällig.
Vielleicht haben die Chinesen einfach die Tarntechnologie der Warbirds von den Klingonen geklaut. Die Kadetten versuchen jetzt zunächst Kontakt zur Brücke herzustellen. Das gelingt ihnen allerdings auch nicht. Das Bordsystem ist wie gesagt tot. Jetzt hat Mark eine gute Idee. Er bringt nämlich einen Morsecode ins Spiel. Ob irgendjemand den kennt, man könnte ja versuchen, Morsezeichen zu klopfen. Kim kennt diesen Code tatsächlich und sie fängt an, auch an zu klopfen, nachdem man sich verständigt hat. Sie soll klopfen 5 am Leben im Einsatzraum, damit, falls irgendjemand es hört, über alles informiert ist mit möglichst wenig Text, den man morsen müsste. Ich bin jetzt des Morsens nicht mächtig. Ich habe mir eine Tabelle aus dem Internet runtergeladen und wollte versuchen nachzuvollziehen, was die morsen, denn das Klopfen im Hintergrund hört man sehr deutlich. Eine erhöhte Schwierigkeit ist es eben dadurch, dass man ja nicht lang oder kurz klopfen kann. Das heißt, das Signal sind die Pausen dazwischen. Und da im Vordergrund weiterhin geredet wird, war ich einfach nicht in der Lage, das aufzulösen und vernünftig niederzuschreiben, ob da jetzt kurze oder lange Pausen zwischen den Klopfgeräuschen sind. Insofern muss ich einfach glauben, dass die da was Sinnvolles morsen und nicht nur einfach wild auf die Wand hämmern. Kurz kommt auch noch die Frage auf, was denn mit den 5 anderen Kadetten ist, die während der Startphase in den Kajüten geblieben sind. Vermutlich sind die immer noch dort und wenn sich die Schotten geschlossen haben, sind die jetzt in den Kajüten eingesperrt. Da frage ich mich allerdings, die Startphase ist doch schon lange zu Ende. Die 5, mit denen wir es hier zu tun haben, haben schon längst mit ihrer Arbeit begonnen. Sollten die anderen 5 Kadetten nicht auch irgendwas Sinnvolles tun oder haben die jetzt Pause, weil am EMS im Einsatzraum eben nur 5 gleichzeitig arbeiten können? Gibt es außer der Brücke, den Kajüten und dem Einsatzraum keine anderen Räume mehr im Schiff, wo sich die anderen Kadetten nützlich machen könnten? Aber die kommen in der ganzen Folge im Prinzip nicht mehr vor. Wir konzentrieren uns eigentlich jetzt auf die 5, mit denen wir im Einsatzraum eingesperrt sind.
Während Kim also nun klopft, nimmt Mark Alec zur Seite und möchte mit ihm in den Maschinenraum gehen. Er hätte was zu besprechen. Beziehungsweise nach außen sagen sie, sie wollen den Maschinenraum durchsuchen. Vielleicht findet man dort ja einen Raumanzug. Und dann könnte einer der Kadetten nach vorne zur Brücke gehen. Die beiden sind nun also im Maschinenraum. Und Mark erklärt sofort, das war alles nur eine Notlüge, denn er weiß, er hat ja das geheime Bordbuch gelesen, dass es hier keine Raumanzüge gibt. Sie sind so ein kleines bisschen verzweifelt, denn sie müssten jetzt ja eigentlich den Antrieb wieder in Gang bringen, das Schiff wenden, ein Notsignal senden, das alles hier hinten vom Maschinenraum aus ohne Verbindung zur Brücke. Und dabei sind sie Kadetten im ersten Jahr beziehungsweise Kadetten im ersten Tag und von all dem haben sie nicht wirklich eine Ahnung. Alec befürchtet auch, dass die anderen 3, wenn sie die Situation wirklich genau analysieren, anfangen, panisch zu werden. Das fand ich jetzt ein bisschen sehr arrogant, denn die sind ja auch nicht blöde, die wissen das auch vorher schon. Und warum nur er und Mark jetzt so charakterlich gefestigt sein sollten, um mit dieser Situation umzugehen, das blieb mir unklar. Aber in der ganzen Geschichte stellt sich immer mehr heraus, dass Mark sehr von sich überzeugt ist.
Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, warum Mark jetzt ausgerechnet Alec sich ausgesucht hat, um sich ihm anzuvertrauen. Den kennt er genauso wenig oder genauso gut wie alle anderen Kadetten. Im Verlauf der Folge sieht es auch so aus, als ob Alec immer mehr das Kommando an sich zieht. Was ich auch nicht so richtig verstanden habe beim ersten Hören, dachte ich, ich habe irgendwas nicht mitgekriegt und es gibt da eine gewisse Hierarchie, dass Alec halt doch aus irgendwelchen Gründen hier Kommandogewalt hat. Aber das klärt sich alles am Ende auf.
Aber Mark hat dennoch einen Plan oder zumindest eine Idee. In den Spezifikationen des Schiffes hat er nämlich gelesen, wenn man den Reaktor vom Rest des Schiffes trennt und ihn dann wieder anschließt, dann würde ein Notsystem gestartet werden. Das würde das Schiff analysieren. Und wenn dieses Notsystem feststellen würde, das Schiff hat Schäden, dann gäbe es einen automatischen Notruf. Und vielleicht können sie auf diese Art dann Hilfe herbeirufen. Das Problem ist, Mark weiß nicht, was passiert, wenn man den Reaktor abkoppelt. Fällt dann das Licht aus? Fällt die Gravitation aus? Fällt vielleicht die gesamte Lebenserhaltung aus? Und man weiß auch nicht, kann man ihn wieder starten oder ist dann alles kaputt? Sie haben allerdings keine wirkliche andere Option, denn das Schiff fliegt mit, sie raten, 50 Kilometer pro Sekunde jetzt schon durchs All, entfernt sich in jeder Sekunde immer weiter von der Erde und sie müssen irgendetwas tun, damit sie zurückkommen.
In der nächsten Szene sind wir wieder zu fünft im Einsatzraum. Alec und Mark scheinen die anderen von ihrem Plan überzeugt zu haben. Es gibt nochmal eine letzte Besprechung. Alec fasst zusammen, wie das Ganze ablaufen soll. Annika hat die schmalsten Hände und soll deshalb die Sicherung raus und wieder reindrehen. Sie macht sich ein bisschen Sorgen, ob das nicht gefährlich ist und sie dabei irgendwie einen Mörderschlag kriegt, aber das müssen sie riskieren, sie haben ja im Moment keine anderen Optionen. Alec will Annika festhalten für den Fall, dass die Gravitation ausfällt, damit sie nicht unkontrolliert irgendwie im Schiff rumschwebt. Mark hat die Taschenlampe und soll alles gut ausleuchten. Kim bleibt auf ihrem Lauschposten, morst weiter bzw. horcht, ob es irgendwo Antwort gibt. Und Giorgio soll im Einsatzraum bleiben, die Terminals beobachten und sehen, ob sich da irgendwas tut. Klare Aufgabenverteilung, jeder weiß, was er zu tun hat. Der Plan sieht vor, die Sicherungen rauszuschrauben, eine Minute zu warten und sie dann wieder reinzuschrauben und das Beste zu hoffen. Ein kurzer Gedanke wird auch noch an die Alpha 9 verschwendet. Was ist eigentlich mit denen? Könnten die uns nicht helfen? Da aber niemand weiß, was mit diesem Schiff passiert ist und sowieso keine Möglichkeit besteht, Kontakt aufzunehmen, wird dieser Gedanke jetzt auch wieder fallen gelassen. Im Moment sind wir auf uns alleine gestellt und müssen uns selber helfen. Annika fängt also an, die Sicherung rauszuschrauben. Das Licht geht aus, die Lüftung fällt aus, aber die Gravitation bleibt immerhin erhalten. Anscheinend hängt die an irgendeinem anderen Kreislauf. Während der Minute Wartezeit gibt es jetzt Klopfzeichen. Irgendjemand anders auf dem Schiff klopft SOS. Sie haben also die Gewissheit, sie sind nicht die Einzigen, die noch am Leben sind. Aber weiteren Kontakt können sie im Moment nicht aufnehmen. Sie führen erstmal ihren Plan zu Ende aus und Annika schraubt die Sicherungen wieder rein. Kurzer Schreckmoment, es passiert nämlich nichts. Aber mit etwas Verzögerung springt das Hauptsystem wieder an. Das Licht geht wieder an, die Ventilation startet und auch Georgios Terminals fangen an zu flackern. Der Neustart hat offensichtlich funktioniert.
Giorgio erhält nun wirklich auch Daten, die vorher nicht da waren. Besonders Daten über das Vorhandensein von Luft. Zumindest in den Lüftungsschächten scheint noch Sauerstoff zu sein, zumindest bis zu einer gewissen Entfernung. Allerdings erhält er keine Daten darüber, ob sich ein Notsender aktiviert hätte. Leider lassen sich auch die Triebwerke jetzt vom Maschinenraum oder vom Einsatzraum hier nicht starten. Das geht weiter nur von der Brücke. Alec bestimmt nun, dass Kim, denn sie ist die Kleinste, durch den Lüftungsschacht nach vorne zur Brücke kriechen soll, um dort Hilfe zu holen. Mark ist damit nicht einverstanden und der erwachsene Mark, der Erzähler, bringt uns nahe, dass er diese Situation ja schon kennt, in einer engen Röhre zu stecken. Und er hat die Befürchtung, dass Kim Angst hat und falsch reagiert. Mal wieder sehr arrogant, sowohl von dem jungen Mark als auch von dem alten Mark. Persönlich muss ich sagen, ich finde, er ist ein ziemlich arroganter Unsympath. Kim kriecht durch den Lüftungsschacht nach vorne und meldet sich alle 5 Meter. Sie kommt allerdings leider nicht weit, denn der Schacht ist durch ein Energiefeld versperrt. Sie schreit, als sie es berührt, kommt schnell zurück und meldet, der Weg nach vorne durch den Lüftungsschacht ist versperrt. Das Einzige, was sie jetzt noch tun können, ist warten und klopfen. Das tun sie auch. Aber Mark ist natürlich damit auch mal wieder nicht einverstanden, denn warten und nichts tun entspricht so gar nicht seinem Charakter.
Mark will jetzt nochmal persönlich in diesen Lüftungsschacht kriechen und dieses Kraftfeld sich anschauen, obwohl er selbst nicht erklären kann, was er denn da anders machen will als Kim. Trotzdem setzt er sich durch, kriecht vor bis zu dem Kraftfeld, nimmt dort all seinen Mut zusammen und versucht, die Hand durchzustrecken. Er beobachtet sehr genau, was passiert, und beim geringsten Anzeichen von Schwellungen, falls auf der anderen Seite Vakuum herrschen sollte, war er bereit, die Hand zurückzuziehen. Das finde ich jetzt allerdings nicht mutig, sondern einfach dumm. Wenn auf der anderen Seite tatsächlich durch ein Leck in der Bordwand ein Vakuum herrschen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass man mal kurz testweise die Hand rausstrecken kann und die nochmal zurückziehen und das keine Schäden gibt. Ich stelle mir das so vor, dass die Hand sofort explodiert. Es hätte doch mit Sicherheit irgendein Werkzeug gegeben, das man hätte durch dieses Kraftfeld durchstecken können. Man muss ja nicht sofort mit der Hand daran gehen und sein Leben riskieren. Also das finde ich jetzt wirklich eine wahnsinnige Aktion von Mark. Mark wird allerdings für sein Draufgängertum oder seine Wahnsinnstat oder wie auch immer man das bezeichnen soll, belohnt. Er stellt fest, das Kraftfeld ist gar nicht so stark. Auf der anderen Seite ist auch weiterhin Luft, was sie mit ihren Sensoren ja im Vorfeld nicht verifizieren konnten. Er kriecht also einfach weiter, überwindet das Kraftfeld, es ist nur ein bisschen unangenehm, und setzt seinen Weg Richtung Brücke fort.
Er klopft und ruft und plötzlich hört er die Stimme von Commander Westhoff. Westhoff erklärt ihm, es gäbe wirklich ein Leck im Schiff, der Weg zu den Raumanzügen sei versperrt, die anderen Kadetten seien bei ihnen, sie hätten allerdings keine Verbindung zum Triebwerkssektor, könnten deshalb auch nicht die Rückkehr zur Erde initiieren. Auf Westhoffs Frage, warum sich Mark denn nicht gemeldet hätte, antwortet dieser, sie hätten doch gemorst, aber das hätte die Brücke nicht gehört.
Da habe ich mich jetzt gefragt, wo denn die Morsezeichen, die fünf Kadetten im Einsatzraum gehört haben, herkamen. Hat die Brücke einfach blind und taub selbst SOS gemorst, ohne auf irgendwelche Antwort zu hören oder die Antwort eben nicht gehört? Aber von der Brücke wäre es dann, glaube ich, auch relativ einfallslos bis dämlich, SOS zu senden. Wie sollen die Kadetten ihnen denn helfen?
Dann kommt eine Aussage, die mir damals beim ersten Hören aufgefallen ist. Westhoff sagt nämlich, hier von der Brücke gäbe es keinen Einstieg in den Lüftungsschacht, Mark könne also nicht raus und zum Beispiel Lieutenant Eckmann auch nicht rein, um zurück mit ihnen zum Triebwerkssektor zu gehen und ihm beim Start zu helfen. Und sie möchten auch die Wandverkleidung nicht kaputt machen. Da habe ich mich jetzt gefragt, sie fliegen mit 50 Kilometer pro Sekunde oder mehr von der Erde weg, haben einen Leck, alle sind irgendwie eingesperrt, dann wäre doch meine letzte Sorge, dass ich irgendwo eine Wandverkleidung in dem Schiff kaputt mache. Weiter drüber nachgedacht habe ich hier allerdings nicht. Westhoff hat allerdings einen Plan. Er befiehlt Mark nämlich, es gibt einen Weg, wie das Raumschiff automatisch zur Basis zurückkehren kann. Sie müssten im Maschinenraum am Terminal den Satz Heim zu Mama im Binärcode eingeben. Mark zweifelt so ein bisschen, warum sie das machen müssen, warum das die Brücke nicht tun kann. Und er erhält die Erklärung, dass von der Brücke aus das zwar auch ginge, aber nur mit Sprachsteuerung. Und wir wissen ja, die funktioniert auf dem Schiff noch nicht so wirklich. Und im Maschinenraum, da könnte man es über das Terminal machen. Mark selbst kennt allerdings Binärcode nicht. Und diese ganzen Nullen und Einsen, die kann er sich auch nicht merken. Und er hat natürlich auch nichts zu schreiben mitgebracht, was ich ihm allerdings nicht vorwerfen kann, denn das hätte ich auch nicht mitgenommen. Insofern bleibt im Moment nur, dass er zurückkriecht und hofft, dass einer seiner Mitkadetten eventuell den Binärcode kann oder dass sie vielleicht den Binärcode irgendwie entwickeln können in einer verzweifelten Aktion.
Zurück im Einsatzraum erklärt er den anderen Kadetten also, sie müssten irgendwas in Binärcode in das Terminal eingeben. Jeder hat so ein gefährliches Halbwissen. Einer meint, ja, das ist doch sowas mit Nullen und Einsen und 01 ist 1 und 10 ist 2 oder so ähnlich. Aber so richtig hat keiner Ahnung, bis jemandem einfällt, Moment mal, Kim hat doch erzählt, sie hat ein fotografisches Gedächtnis, sie konnte doch auch den Morsecode, vielleicht hat sie auch von dem Binärcode schon mal was gelesen und sich das gemerkt. Das Problem ist allerdings, dass Kim im Moment sich zurückgezogen hat und schmollt. Sie meint, so wie Mark sie behandelt hat, nach diesem Vorfall möchte sie nicht mehr mit den anderen reden. Das kann ich schon ein bisschen verstehen, so nach dem Motto, Mark sagt, ach, ich gehe mal selber gucken, was da mit dem Kraftfeld ist. Du kannst das ja sowieso nicht. Gut, er ist insofern bestätigt worden, als er das Kraftfeld schon überwinden konnte. Aber dieser Umgang mit Kim, sie einfach nicht ernst zu nehmen und ihre Arbeit komplett zu ignorieren, ist eigentlich keine Art. Mark überwindet sich also, geht zu Kim und will sich entschuldigen. Allerdings nicht aus vollem Herzen oder weil er davon überzeugt ist, dass er was falsch gemacht hat, sondern einfach nur mit der Maßgabe, wir brauchen Kim, sie muss uns helfen, irgendwie muss ich sie zur Mitarbeit bewegen. Seine Entschuldigung kommt allerdings nicht gut an. Kim sagt, ist mir egal, ich habe keine Lust mehr mit euch zusammenzuarbeiten. Und Mark rastet völlig aus. Vielleicht ist das jetzt hier nur die Verkürzung des Hörspiels, aber ich finde, dass er wirklich schnell eskaliert. So in einem Satz entschuldigt er sich und im nächsten Atemzug schreit er Kim an. Ich habe den Eindruck, dass er sie packt und schüttelt und mehr oder weniger an einem Arm in Richtung Maschinenraum zerrt. Irgendwie hat er damit Erfolg. Kim erklärt sich zur Mitarbeit bereit und der Plan, dass sie diesen Heim-zu-Mama-Code ins Terminal eingeben können, kann weiter verfolgt werden.
Der Binärcode wird uns jetzt in einigen Nullen und Einsen vorgelesen. Ich habe jetzt hier, so wie du mit dem Morse-Code, mal versucht herauszufinden, ob das dem, was ich unter Binärcode verstehe, also dem ASCII-Code, entspricht. Und das stimmt. Sie benutzen hier einen 8-Bit-ASCII-Code und geben Heim zu Mama in Kleinbuchstaben ein. Das ist jetzt einfach nur ein Versuch, denn Sie wissen natürlich nicht, sind es Kleinbuchstaben, sind es Großbuchstaben, muss man die Leerzeichen mit eingeben oder nicht. Aber es bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig. Sie probieren es einfach mal, wie Sie schon vorher gesagt haben, mit dem Einfachsten. Und vielleicht ist das Einfachste wirklich Kleinbuchstaben und keine Leerzeichen. Sie geben also die 11 Buchstaben ein und es passiert nichts. Alle sind enttäuscht. Aber dann fällt Annika auf, Moment mal, das letzte Wort, Mama, da ist ja zweimal derselbe Binärcode. Und dann finden sie heraus, dass Kim Mama mit 2 M in der Mitte geschrieben hat. Und auf die Nachfrage, ob das denn stimmt, meint sie, natürlich, wie willst du es denn sonst schreiben? Aber Mark erinnert sich, es gab da so eine seltsame Aussprache bei Commander Westhoff. Lieutenant Eckmann hat gesagt, Heim zu Mama. Westhoff hat gesagt, Heim zu Mama. Es könnte also sein, dass hier ein Mama gemeint ist, nur mit einem M. Also geben Sie 10 Buchstaben ein für Heim zu Mama, drücken wieder den Startknopf und diesmal funktioniert's. Sie sind gerettet. Es ertönt eine Automatikstimme, die sagt, neuer Kurs, La Rochelle, Europa.
Was ich jetzt wieder etwas sehr spezifisch fand, ich hätte erwartet, dass man erstmal umdreht und überhaupt Richtung Erde fliegt, bevor man nach La Rochelle fliegt. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, Bahnhofstraße 7, aber nicht in welcher Stadt. Sie sind jetzt also gerettet. Das Raumschiff nimmt Kurs auf die Erde und eine unbekannte Zeit später landen sie auch sicher wieder in La Rochelle. Als sie allerdings aussteigen, erleben sie eine große Überraschung. Sie erfahren nämlich, das Ganze war nur eine Simulation. Die Alphas haben den Raumhafen nie verlassen. Sie waren auf ein Simulationsgerüst montiert. Und sämtliche Bewegungen wurden eben nur simuliert. Als nächstes folgt die Einsatzbesprechung und die Bewertung der Kadetten. Und wir erfahren, Giorgio kriegt eine gute Bewertung. Seine Datenanalyse wäre sehr fundiert gewesen. Er hat ja herausgefunden, dass in den Lüftungsschächten Richtung Brücke noch Luft vorhanden ist und dass das möglicherweise ein Weg wäre, um Kontakt aufzunehmen. Er erhält nur den Auftrag, er soll doch nicht so schnell verzweifeln, weil er zwischendurch doch einige Male gemeint hat, ach, wir sterben sowieso alle und sich außerdem noch einige Kabeleien mit Alec geliefert hat. Annika erhält Lob für ihren Mut. Sie hat ja schließlich die Sicherungen rausgedreht, ohne zu wissen, ob das für sie persönlich gefährlich wäre, ob sie da einen Mörderschlag, wie sie es genannt hat, erhalten würde. Aber das war in dieser Situation eben ihre einzige Option. Und dass sie sich da sozusagen geopfert hat, findet die Anerkennung der Ausbilder. Sie soll allerdings nicht so schnell die Verantwortung abgeben. Sie hat ja öfters während der Mission mal gesagt, lasst uns Kontakt zur Brücke aufnehmen, die müssen doch da auch wissen, was los ist, die sind dafür ausgebildet, lasst doch die mal machen. Über Alec erfahren wir, dass sein geheimer persönlicher Auftrag aus dem Holo in der Einführung war, er solle Führungsverantwortung übernehmen. Das hat er getan. Ich habe mich zwischendurch ja schon gewundert, warum alle auf den hören und den als natürlichen Vorgesetzten irgendwie akzeptieren. Insofern hat er seine Rolle da gut ausgespielt. Andererseits war er offiziell natürlich nur Gleicher unter Gleichen. Und das wird von den Bewertern auch moniert, dass er die Führung vielleicht nicht ganz so offensiv an sich reißen sollte. Mark gibt laut Bewertung einen guten ersten Offizier ab. Er solle nur den Besserwisser abstellen, also nicht immer der Meinung sein, er sei der Einzige, der alles weiß. Dieser Beurteilung kann ich mich jetzt so gar nicht anschließen. Er hat die Krise bewältigt, ja, also er hat irgendwie bewerkstelligt, dass Kim mit ihnen zusammenarbeitet, aber die Methoden kann ich nicht gutheißen und auch diese Wahnsinnstat, dass er einfach mal guckt, was passiert, wenn er die Hand durch das Kraftfeld steckt, das ist unüberlegt, das ist nicht teamfähig, das ist einfach nur selbstmörderisch. Mit so einem ersten Offizier würde ich keine Raummission durchführen wollen. Eine zweite große Überraschung ist jetzt noch die Aufgabe von Kim. Kim ist nämlich keine Kadettin im ersten Ausbildungsjahr. Sie war als Missionsbeobachterin dabei. Sie sollte die Krisen verstärken und sie wusste als Einzige, dass das Ganze nur eine Simulation war. Und damit endet die Geschichte hier.
Dann kommen wir jetzt zu unseren Kategorien. Die Fallrelevanz wurde ja fast schon durch Lieutenant Eckmanns Kurzbeurteilung vorweggenommen. Ich möchte jetzt nur kurz nochmal auf Kim eingehen. Mir ist während der Geschichte nicht aufgefallen, dass sie die Krisen verstärkt. Ich habe auch das Schmollen als durchaus natürlich empfunden für ein Kadett im ersten Jahr. Sie hat ja insgesamt 4 Sachen gemacht, um eine Krise zu verstärken. Ihre Frage, ob am L2 nicht Gefahren lauern könnten, weil die Chinesen ja nicht akzeptieren, dass die Europäer dort eine Raumstation haben, war meines Erachtens schon ein erster Schritt in Richtung Krisenverstärkung. Das setzt den Ton für die Mission und die Kadetten können sich nicht einfach darauf ausruhen, dass es einfach nur eine Ausbildungsmission ist ohne Gefahren, sondern das könnte vielleicht sogar bitterer Ernst werden. Auch die Geschichte mit dem Kraftfeld, dass man da nicht hindurchkommt und dass sie Angst hat und schnell zurückkriecht, vermute ich, war Absicht. Sie wusste wohl, dass das Kraftfeld keinerlei irgendwie geartete Bedeutung hatte. Sie hat später ja geschmollt, weil Mark sie übergangen hat, ihre Arbeit nicht wertgeschätzt hat. Und auch das war zur Krisenverstärkung da. Und auch, ich denke, heim zu Mama, Mama mit 2 M schreiben, wenn sie genau wusste, wie der Befehl lauten muss, damit das Schiff zurückkommt, zumindest in der Simulation, war auch das wieder ein Punkt, um die Krisen zu verstärken. Ich würde ihr deshalb insgesamt eine sehr gute Bewertung ausstellen.
Kommen wir zu den offenen Fragen. Da will ich gleich mal bei Kim bleiben. Wenn es heißt, sie ist keine Kadettin im ersten Ausbildungsjahr, wo kommt sie denn dann her? Im ersten Moment hätte ich ja gedacht, okay, möglicherweise einfach ein höheres Semester. Aber wir haben ja erfahren, dass die Astronautenschule der Vega neu gegründet ist und dieser Jahrgang der erste Ausbildungsjahrgang ist. Da Kim allerdings selbst auch noch beurteilt wird, scheint sie ja auch noch keine Offizierin zu sein. Also muss sie irgendwie von einer anderen Schule dahin gewechselt sein. In dem Zusammenhang habe ich mich auch gefragt, ob jede der Gruppen einen eigenen Missionsbeobachter hatte, wir also eigentlich nicht mit 20, sondern nur mit 16 neuen Kadetten zu tun hatten. Des Weiteren, diese Simulation, hat die jetzt tatsächlich nur in Simulatoren stattgefunden oder waren das echte raumtaugliche Alphas, die nur für diese Mission jetzt auf ein gut verstecktes Simulationsgerüst montiert wurden? Und inwiefern war die Simulation realistisch? Hatten die Kadetten während der Startphase wirklich irgendwelche Beschleunigungskräfte und wie haben sie die erzeugt? Außerdem stelle ich mir auch die Logistik nicht ganz so trivial vor, wenn die beiden Kadettengruppen an Bord des Alphas zeitgleich ihre eigene Mission sozusagen haben. Die Brücke muss ja dafür sorgen, dass die beiden Gruppen nicht mehr miteinander kommunizieren, beziehungsweise wenn einer der Gruppen zur Brücke vorstößt, muss dafür gesorgt werden, dass die andere Gruppe in der Zeit nicht auch Kontakt zur Brücke aufnehmen will, sonst würden die beiden Kadettengruppen sich ja irgendwie auch wieder begegnen. Das kann man mit Sicherheit lösen, notfalls damit, dass die Brücke eben verzögert reagiert. Aber möglicherweise gibt es da auch Probleme, wenn es zufälligerweise mal dazu kommt, dass beide Kadetten gleichzeitig sozusagen zur Brücke vorstoßen. Außerdem finde ich es etwas schwierig, welche Steuerbefehle man denn jetzt an das Simulationsgerüst weitergibt. Sagen wir mal, die eine Kadettengruppe, der gelingt es, plötzlich das Triebwerk zu zünden. Dann müssen ja irgendwelche Beschleunigungskräfte simuliert werden, was die andere Kadettengruppe im gleichen Schiff natürlich auch spürt. Es gab während der Mission gelegentlich mal komische Geräusche oder irgendwann wurde auch ein Triebwerk gezündet und sie haben angenommen, das wäre die letzte Aktion der Brücke gewesen. Möglicherweise kann man das einfach nicht auflösen, beziehungsweise das passiert dann einfach und das ist eine weitere Situation, mit der die Kadetten umgehen müssen. Die SOS-Morse-Klopfzeichen haben wir während der Besprechung schon mal erwähnt. Wo die jetzt genau herkamen, ist mir immer noch nicht klar. Möglicherweise doch von der Brücke und die wollten das dann nur nicht mehr zugeben. Vielleicht war das auch nur eine Verwirraktion. Möglicherweise kamen die auch von der zweiten Kadettengruppe und man wollte halt nur unterbinden, dass die miteinander kommunizieren. Das bleibt für mich auch ein bisschen fragwürdig.
Ein großer Fragenblock, den ich mir zum Schluss gestellt habe, ist, wenn Mark das geheime Bordbuch nicht gelesen hätte, hätte es dann eine andere Möglichkeit gegeben, für seine Gruppe die Aufgabe zu bewältigen? Denn dieser Reaktor-Reset hat ja immerhin dazu geführt, dass George auf dem Terminal Daten bekommen hat, dass es in den Lüftungsschächten noch Luft gibt. Ohne diese Information wäre Kim vielleicht nie zu dem Kraftfeld gekrochen und Mark nie wagemutig dorthin durch. Was haben denn die anderen Kadetten in der Zeit gemacht? Hatten die einen eigenen Einsatzraum mit ihren eigenen Terminals? Hatten die andere Lösungsmöglichkeiten gewählt? Und was war mit der Alpha 9? Gab es dort auch diese Zweiteilung in eine Gruppe im Maschinenraum, die dann genau dasselbe Lösungsschema gewählt haben, und eine Gruppe in den Kajüten? Die Spezialkategorie, wie manifestiert sich Weltraum auf der Erde hier? Das ist jetzt hier recht einfach. Wir haben zwei Raumschiffe, die vortäuschen, im All zu sein und dabei nur auf einem Simulationsgerüst sind. Die Kadetten wissen davon nichts. Und die Frage, die man sich hier stellen kann, ist, wird das für jede Kadettengeneration durchgeführt und wird es für die jetzigen Kadetten nochmal gemacht? Ersteres, glaube ich, könnte schon gehen, allerdings kriegen wir da Riesenprobleme mit der Geheimhaltung, denn das sind alles junge Männer und Frauen. Irgendjemand wird sich in Jahren irgendwann mal verplappern, sodass dies eben nicht mehr neu ist und man wirklich denkt, man ist im All. Bei der aktuellen Kadettengeneration kann man sowas natürlich nur einmal machen. Das hat mich frappant daran erinnert an einen falschen Feueralarm in einer Grundschule, wo man, wenn derselbe Junge oder dasselbe Mädchen das zweimal macht, es irgendwann dann auch nicht mehr glaubt. Ich habe mich hier dann auch gefragt, ob das ein sinnvoller Test ist. Denn klar, beim ersten Mal ist es neu und die Kadetten denken wirklich, sie sind im All, weil sie damit nicht rechnen. Aber ab jetzt würde ich als Kadett bei jedem Alleinsatz, wenn ich nicht wirklich draußen in der Schwerelosigkeit schwebe, sondern einfach nur in einem Raumschiff bin und nur Daten über ein Terminal bekomme, immer einen Teil meiner Gehirnkapazität dazu verwenden, um nach Hinweisen zu suchen, ob das denn wirklich echt ist oder ob es eine Simulation ist. Und ich glaube, das könnte im Ernstfall dann dazu führen, dass ich zu langsam reagiere. Ich würde deshalb einen solchen Vortäuchertest, so kann man es ja nennen, in der Ausbildung nicht einsetzen.
Jetzt wollen wir noch ein paar ähnlich gelagerte Fälle vorstellen aus anderen Serien, wo es auch darum geht, dass vorgetäuscht wird, dass irgendwelche Objekte aus dem All kommen oder im All sind. Zunächst TKKG Folge 15, UFOs in Bad Finkenstein. Bad Finkenstein ist dort momentan das Mekka der Ufologen. Es wird ein Science-Fiction-Film gedreht, ein Kongress der Weltraumforscher findet statt. Und der Kurdirektor promotet den Kurort als bevorzugten UFO-Landeplatz. TKKG ermitteln eigentlich in einem anderen Fall, doch als ein Kollege von Karls Vater, nämlich Professor Obertür, von roboterähnlichen Wesen in ein Raumschiff entführt wird, klären TKKG auf, dass es sich nur um die Kulissen eines Science-Fiction-Films handelt und die Filmleute ihr Produkt damit bewerben wollten. Also mal wieder schlichte Gier. Eine deutlich spätere TKKG-Folge, 206, Achtung UFO-Kult. Dort werden TKKG von einem kleinen Jungen um Hilfe gebeten, der auf der Erde bleiben möchte. Sein Vater ist nämlich Anhänger einer UFO-Sekte, die glaubt, dass höhere Wesen im Schatten eines Kometen im Anflug sind, um die reinsten Menschen mitzunehmen. Die Sekte hat ein erfolgloser Schauspieler ins Leben gerufen, der seit 10 Jahren seinen Jüngern Geld für Zellreinigung aus der Tasche zieht sowie eine abbruchreife Villa von ihnen renovieren lässt. Diese hat er kürzlich gewinnbringend verkauft. Mithilfe einer Lasershow inszeniert er jetzt die Abholung von den höheren Wesen, um sich mit insgesamt 3,5 ergaunerten Millionen abzusetzen. Also auch hier wieder klassische Bereicherung.
In der französischen Buchserie Geheimagent Leonard gibt es auch einen Fall, Leonard und der Satellit. Ein angeblich russischer Satellit ist in Nordafrika gelandet und eine Spionageorganisation möchte sich den Satellit aneignen, denn dort gibt es einen neuartigen Laser. Es werden kurzzeitig Grenzstreitigkeiten initiiert, damit der Landeort des Satelliten auf das Staatsgebiet des Landes verlegt wird, in dem die Spionageorganisation das Sagen hat. Der französische Nachrichtendienst FND schickt Leonard hin und dem fallen so ein paar Sachen auf, die nicht ganz stimmen können. Der Satellit ist nämlich gelandet, aber nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die berechnete Bahn stimmt also nicht. Der Satellit ist auch sehr kalt und wenn er durch die Atmosphäre geflogen ist, dann müsste er doch glühen. Und die Antwort des russischen Kosmonauten klingt, wie wenn sie von einer Schallplatte abgespielt worden wäre. Und der Clou an der Geschichte ist, dass Leonard sich in diese Raumkapsel begibt. Der FND wollte nämlich die führenden Köpfe der Spionageorganisation auf diesem Wege fangen. Ein anderer Fall ist von der Hörspielreihe Team Undercover, Gefahr aus dem Weltall. Zwei Physikstudenten klauen sich eine EMP-Kanone aus dem Labor des Professors, verkleiden sich als außerirdische Astronauten, stolzieren durch den Wald und ich glaube, mit irgendeiner Lichtshow gehen sie mit ihrer Kanone alle elektrischen Geräte außer Kraft setzen, sodass die Bevölkerung in den umgebenden Orten Angst davor hat, in diesen Wald zu gehen. Ihr Motiv ist hier auch wieder schlichte Gier, denn sie haben erfahren, dass in dem Gebiet irgendwann mal ein Flugzeug abgestürzt ist, in dem sich wertvolle Kunst befindet und die wollen sie rauben.
Auch von den 3 Fragezeichen gibt es 2 passende Folgen. Einmal die Nummer 33, die bedrohte Ranch. Dort ist das Opfer ein verschrobenes Pärchen, die Barons, das zurückgezogen auf einer Ranch lebt. Er ist Prepper und bereitet sich auf das Ende der Gesellschaft mit Anarchie und Blutvergießen vor. Er ist Selbstversorger inklusive eigenem Brunnen. Und sein Geld hat er, weil er den Banken nicht traut, in Gold und Immobilien angelegt. Seine Frau glaubt an die Retter von Omega, eine außerirdische Superrasse, die die Menschheit vor dem Untergang retten wird. Das hat sie in einem Buch von Wladimir Contreras gelesen. Die Verbrecher gaukeln nun die Ankunft eines UFOs vor, ein beleuchteter Ballon, eine gefakte Radioansprache des Präsidenten und die Abriegelung der Ranch durch Militär. Die Omeganer fordern die Barons auf, sich für den Abflug ins All bereitzuhalten und ihren kostbarsten Besitz mitzunehmen. Als die beiden allerdings nicht mit Gold barren, sondern mit einem Buchmanuskript bzw. mit einem Fotoalbum anmarschieren, platzt der Plan. Und die 3 Fragezeichen Folge 80, Geheimakte UFO. Peter und Bob wollen eigentlich einen Kometen beobachten, sehen dann aber ein merkwürdiges Flugobjekt. Später wird ihnen eine Videokassette zugespielt, die anscheinend die Ankunft von Aliens zeigt. Eine bekannte Ufologin aus Los Angeles berichtet ihnen von den Men in Black, einer Geheimorganisation, die die Existenz von Aliens vertuschen will, nötigenfalls auch mal Zeugen verschwinden lässt. Schließlich stellt sich heraus, dass die Bücher von Wladimir Contreras, ja, genau derselbe aus der bedrohten Ranch, sich in letzter Zeit nicht mehr so gut verkaufen und dass er mit dem UFO-Hype den Verkauf nochmal ankurbeln wollte. Dass die 3 Fragezeichen UFO-Zeugen wurden, war Zufall. Sie haben einen frühen Testflug der beleuchteten Drohne gesehen. Mit leichtgläubigeren Zeugen, die tatsächlich an die Ankunft von UFOs glauben, hätte der Plan sogar aufgehen können.
Kommen wir zu meinem Fazit. Ich habe ja schon angesprochen, dass die Serie nicht ganz das hält, was ich mir von ihr versprochen habe. Raumkadett, Folgen 2 und 3, die finden wirklich in der Astronautenschule statt und die finde ich auch beide sehr gut. Diese Folge hier war jetzt darüber hinaus noch sehr spannend. Ich habe sie in einem Rutsch durchgehört und ich habe wirklich versucht aufzupassen. Manche Dinge sind mir aufgefallen, die Sache mit dem Binärcode oder mit Mama mit 2M. Andere Dinge, dass Kim das mit dem Kraftfeld oder Schmoll nur vortäuscht, das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ich hatte auch nie den Eindruck, dass es eine Simulation ist. Da haben sie mich also völlig auf den falschen Dampfer geführt. Persönlich ist es mir jetzt nicht so wichtig, dass ein Hörspiel spannend ist, denn nach dem ersten Hören ist die Spannung ja sowieso weg. Ich weiß ja dann, wie die Geschichte abläuft. Den jungen Marc Brandis und auch den Erzähler Marc Brandis fand ich jetzt an manchen Stellen sehr unsympathisch. Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt die andere Serie komplett anhören werde. Ich hatte ein komplett anderes Bild von Marc Brandis von den Büchern aus den 80ern. Mir hat Kim hier als Charakter sehr gut gefallen, denn sie hat ihre Aufgabe wirklich gut gelöst und hat, ohne dass ich es bemerke, die Krisen wirklich verstärkt. Auf eine, wie ich finde, recht natürliche Weise, die zumindest für mich nicht auffällig war. Insgesamt muss ich sagen, es ist ein sehr gutes Hörspiel und es ist auch absolut gesehen eines der besten, die ich in den letzten Jahren gehört habe, und ich werde es bestimmt noch das ein oder andere Mal abspielen. Deshalb von mir Daumen hoch.
Mein Fazit. Ich hatte dagegen beim ersten Hören gleich den Gedanken, das ist doch ein Kobayashi Maru-Test. Also wie aus dem Star Trek-Universum, wo sämtliche Kadetten einen Test, einen psychologischen Test über sich ergehen lassen müssen, wo sie vor eine ausweglose Situation gestellt werden und man eigentlich nur testen will, wie sie damit umgehen. Der Einzige, der diesen Kobayashi Maru-Test jemals erfolgreich absolviert hat, war Captain Kirk. Und das auch nur, weil er sich vorher in das Programm gehackt hat und aus dieser ausweglosen Situation eben doch einen Ausweg gefunden hat. Und daran erinnert mich auch Marc Brandis hier. Er hat ja verbotenerweise das Bordbuch gelesen und kommt nur deshalb auf die Idee, den Reaktor abzukoppeln. Der Eindruck, dass es nur ein Test ist, ist bei mir allerdings im Laufe des Hörspiels doch verschwunden. Das erste Hören ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, deshalb kann ich den Zeitpunkt nicht mehr ganz rekonstruieren. Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt, als sie Kontakt mit der Brücke aufgenommen haben. Da dachte ich mir, nee, Moment, wenn es ein Test ist, müssen sie auf sich allein gestellt zu einem Ergebnis kommen, dass jetzt doch die Oberen wieder irgendwie erreichbar sind und eingreifen können. Das glaube ich nicht, und in dem Moment habe ich verworfen, dass es eine Simulation ist und dachte, es ist wahrscheinlich doch ein echter Notfall. Obwohl ich gerade in dieser Szene hätte stutzig werden müssen, dass der Commander davor zurückschreckt, eine Wandverkleidung aufzubrechen. Darüber, dass Heim zu Mama 11 Zeichen haben soll, bin ich auch gestolpert. Ich hatte allerdings 12 erwartet, weil ich die Leerzeichen mitgezählt habe. Wie ich ja eben schon gesagt habe, habe ich mich beim ersten Hören auch darüber gewundert, dass Alex so den Chef raushängen lässt. Aber wenn das sein geheimer Auftrag war, dass er immer Führungsverantwortung übernehmen soll, kann man das ja verstehen. Kims Verhalten fand ich auch beim ersten Hören schon seltsam. Dass sie beleidigt ist, fair enough. Aber dass sie dann sich dermaßen verweigert, dass sie sich ja im Prinzip selbst den Rettungsweg verbaut, denn wenn die anderen keine Lösung finden, kommt sie auch nie wieder nach Hause. Das fand ich schon komisch. Da ich allerdings diese Testhypothese mit der Kontaktaufnahme bei der Brücke schon verworfen hatte, habe ich, glaube ich, hier nicht mehr gedacht, dass Kim halt einfach zu dieser Simulation, zu diesem Test dazugehört. Ich glaube, da haben sie mich doch irgendwann auf die falsche Fährte geführt. Allerdings, diese komplette Verweigerungshaltung fand ich unglaubwürdig. Für mich war die Serie ein Experiment. Ich habe ja mit dieser ganzen Thematik eigentlich nicht so wirklich was am Hut. Die Folge fand ich allerdings gut gemacht. Die Wendung habe ich eben nicht wirklich vorhergesehen. Mein Problem war, dass ich die Stimmen nicht wirklich auseinanderhalten konnte. Dafür brauche ich, glaube ich, wirklich mehrere Folgen, ein Dutzend Folgen einer Serie, bis ich mich wirklich in die Stimmen reingehört habe. Aber das ist mein eigenes Problem. Deshalb insgesamt würde ich die Folge neutral bewerten.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat schließen wir den Themenblock Weltraum auf der Erde mit einem Hörspiel der 5 Freunde ab. Darin werden Steine zu Boden auf andere Steine geworfen, aber das hat alles durchaus einen Sinn. Bis in 4 Wochen.